Also wie es der Wilfried gerade schon gesagt hat, der Gottesdienst gerade jetzt um die Predigt herum wird heute etwas anders ablaufen, als wir es vielleicht gewohnt sind. Aber wir werden auch nichts vergessen und ihr dürft euch einfach darauf einlassen, was ich heute auch mit euch vorhabe. Ich bitte euch, dass ihr bereit seid, dass ihr euch aufmacht, um auf Gottes Reden zu hören. Ich möchte gern zu Anfang noch einmal beten und wäre schön, wenn ihr dazu aufstehen könnt. Gott, ich danke dir, dass wir uns treffen dürfen zum Gottesdienst, wo wir uns Gedanken machen über dich, wo wir offen sein wollen für dein Reden, wo wir dir begegnen möchten. Und genau darum bitte ich dich, dass in allem, was wir hören und sehen, was wir lesen und worüber wir nachdenken, Herr, dass du zu uns sprichst. Berühre du uns, sprich uns ins Herz. Ich bitte dich, dass dein Wort lebendig wird für uns heute in dem Gottesdienst. Amen. Heute die Predigt möchte ich in zwei große Teile einteilen und im ersten Teil oder zuerst möchte ich auf Jesus schauen. Und ich denke, so kurz vor Weihnachten bietet sich das ja auf jeden Fall an. Wir denken an Jesus. Wir hören ja viel vom Christkindl in den Tagen, die wir so erleben. Das Christkindl ist in aller Munde, die Kinder können es kaum erwarten. Und ich habe sogar gehört, dass es in vielen Städten Einkaufspassagen gibt vom Christkind. Dies sind dann die sogenannten Christkindlmärkte. Aber ist Jesus nicht viel mehr als das Christkindl, mehr als ein kleines Baby, das in einer Krippe liegt? Bedeutet Weihnachten nicht so viel mehr als Geschenke zu machen oder sich an die Geburt von Jesus zu erinnern? Was hat dieser Jesus, von dem wir hören oder an den wir denken, was hat er für uns getan? Warum ist er eigentlich so unglaublich wichtig? Ich möchte, dass ihr euch bequem zurücklehnt und dass ihr Gottes Wort auf euch wirken lasst. Ich werde einige Verse aus dem Philipperbrief vorlesen und ich möchte gerne aus der neuen Genfer Übersetzung lesen, weil in dieser Übersetzung sehr verständlich formuliert wird und auch sehr eindrucksvoll. Ihr könnt auch gern mitlesen, der Text wird vorne zu sehen sein und lasst es auf euch wirken, was Paulus im Philipperbrief über Jesus schreibt. Jesus Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Dieser Text, diese Verse, sie stehen im Philipper Kapitel 2, 6 bis 11. Sie sagen voraus, dass jeder Mensch, jedes Wesen einmal Jesus als Herrn anerkennen wird. Daran führt kein Weg vorbei. Jeder wird einmal erkennen, dass Jesus der König ist. Jeder, auch der, der sich zu Lebzeiten noch gegen Jesus gewehrt hat. Auch der, der meinte, dass er Jesus nicht braucht. Auch der, der von Jesus gar nichts gewusst hat. Alle werden ihre Knie beugen vor diesem prächtigen König, heißt es. Vor dem Herrn aller Herren. Und das spielt vor allem auf die Wiederkunft. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt, wird jeder anerkennen, dass er der Herr ist. Wir haben ein Vorrecht, die wir hier sitzen, die wir von Jesus schon gehört haben. Wir, die wir an Jesus glauben, haben ein großes Vorrecht. Denn wir können ihm jetzt schon die Ehre geben, die ihm zusteht. Es wird nicht so sein, dass wir gezwungen sind, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt, sondern wir können es jetzt schon freiwillig tun. Ich möchte gern mit der Gittel euch ein Lied vorsingen, in dem das schon zum Ausdruck kommt.
Thank you.
wir haben das Vorrecht, Gott jetzt schon anzubeten. Wir können Jesus in seiner Größe, in seiner Macht jetzt schon die Ehre geben. Und ich möchte, dass wir jetzt zusammen als Gemeinde unsere Gebetsgemeinschaft haben, wo auch jeder von euch Gott anbeten kann, wo er sagen kann, was Jesus für ihn bedeutet. Steht dazu auf, ich werde euch auch den Text nochmal einblenden, den ich vorher vorgelesen habe, wenn es euch eine Hilfe ist. Lasst uns zusammen jetzt schon Gott anbeten und ich schließe die Gebetszeit dann ab. Also wir stehen vor dir als Gemeinde, weil wir dich anbeten, weil wir fasziniert sind von dir und dankbar sind für das, was du getan hast. Es ist unglaublich, wie du deine Gottheit aufgegeben hast, um Mensch zu werden, ein Diener unter Menschen, wie wir es sind. Und du hast mich noch weiter erniedrigt, heißt es. Du bist am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher. Hast du unsere Schuld getragen, dafür danke ich dir von Herzen. Herr, wir beten dich an, weil du so wunderbar bist. Amen. Was Jesus für uns getan hat, was wir gelesen haben, gesehen haben und auch gehört haben, das ist die Grundlage, auf der wir stehen können, als Gemeinde und als Gläubige. In Vers 5, also kurz bevor dieser Text beginnt, schreibt Paulus, Jesus ist das Vorbild für uns. Sein Gehorsam gegenüber Gott ist Vorbild für uns. Gott wird geehrt, wenn alle Menschen Jesus anerkennen, heißt es. Und wenn wir Gott gehorsam sind, dann werden wir auf Gott hinweisen. Das ist eine logische Folge. Unser Leben wird auf Gott hinweisen. Unsere Gemeinde, jeder von euch, soll ein Licht sein in einer dunklen Welt. Ich möchte mit euch die folgenden Verse, die auf diesen Text folgen, durchforsten, durchschauen, sehen, wie die Gemeinde beschrieben wird. Die Gemeinde Jesu, ein Licht in einer dunklen Welt. Ich habe wieder die neue Genfer Übersetzung und ihr könnt den Text mitlesen vorne. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Soweit unser Text für heute. Jesus wird uns als Vorbild vorgestellt, es wird uns gezeigt, wie Jesus ein Vorbild für uns war in seinem Gehorsam. Und jetzt wird der Text eingeleitet, Paulus stellt die Frage an die Gemeinde in Philippi, was folgt daraus, liebe Freunde, sagt er zu ihnen. Und dann kommen ganz praktische Anweisungen über das, wie wir gehorsam sein können, wie die Gläubigen in Philippi gehorsam sein können. An anderen Übersetzungen ist diese Überschrift oder diese Einleitung des Abschnittes, fängt an mit deshalb, weil das so war mit Jesus. Deshalb sollen wir auch so gehorsam sein. Also das ist der erste Schwerpunkt, den wir in dem Text sehen. Wir sollen gehorsam sein. Und da fällt mir auf, wir sind aufgefordert zu handeln. Es sind hier einige Wörter, wo es deutlich wird, wir sollen was tun. Wir sollen uns mit Respekt und tiefer Ehrfurcht, heißt es hier in der Übersetzung, sollen wir uns Gott unterstellen. Respekt und tiefe Ehrfurcht. Vielleicht ist euch der Bibeltext geläufiger in einer anderen Übersetzung, da heißt es mit Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern ist die wörtliche Bedeutung. Passt das in unsere Vorstellung von Gott, wenn wir an den lieben Gott denken? Kennen wir das überhaupt, mit Furcht und Zittern vor Gott zu stehen? Aus Ehrfurcht, weil er so mächtig ist. Ich habe mich mal ein bisschen mit den beiden Worten beschäftigt, Furcht und Zittern. Und es ist erstaunlich, die kommen hauptsächlich zusammen vor. Also man findet die beiden auch einzeln, aber normalerweise stehen sie in der Bibel zusammen und beschreiben immer die Haltung Gott gegenüber, diese Ehrfurchtshaltung. Ich habe euch zwei Verse mit aufgeschrieben aus dem Alten Testament, wo die Wörter auch, nicht die gleichen Worte, weil es eine andere Sprache ist, aber die entsprechenden Worte vorkommen. In Jesaja 19, Vers 16, das ist eine Vorhersage, wie das Volk Israel den Krieg gewinnen wird. Da heißt es, an jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein. Sie werden zittern und beben, also das sind die beiden Worte, vor dem Schwingen der Hand des Herrn der Herrscharen, die er gegen sie schwingen wird. Also es ist jetzt keine Abwertung der Frauen, nicht, dass ihr denkt, ich will hier irgendwas sagen, aber im Krieg, wenn die mächtigen Soldaten kommen, wenn Gott mit Israel kämpfen wird, dann werden die Ägypter sein wie Frauen, die Angst haben vor den bewaffneten Männern. Und das hier bedeuten die Worte eindeutig eine Angst vor Gott, weil er so mächtig ist. Und für mich ein ganz besonderer Vers im Psalm 2, Vers 11, da heißt es, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Und hier sind nicht die Musikinstrumente gemeint. Jauchzt mit Zittern. Ist das denn möglich, dass wir Freude haben über Gott und uns doch vor Ehrfurcht vor ihm zittern, weil er so heilig ist? Ich frage mich, sind wir heute, wo wir viel über den Freund Jesus reden und über einen lieben, liebenden Gott, der so viel Gnade hat, sind wir uns noch bewusst darüber, wie mächtig und heilig Gott ist? Mir ist es gerade letzte Woche aufgefallen, da waren ja die Kinder bei uns zu Hause zum Singen und die Bewegungslieder, die sie da zusammen machen, und da hat meine Frau eine Andacht gemacht mit dem Gedanken, mein Gott ist so stark, so groß und so mächtig. Vielleicht kennt ihr auch das Kinderlied, und hat da eine Stelle aus dem Alten Testament hat sie genommen, aus 2. Mose 33, wo Mose sagt, er will gern die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gott sagt, niemand kann mein Gesicht sehen, mein Angesicht sehen. Aber, und dann schafft er eine Möglichkeit, wie Mose diese Herrlichkeit sehen kann. Und ich hole mal den Tom nach vorne, der ist jetzt ein freiwilliger Mithelfer. Und ich habe hier einen kleinen Mose-Playmobil-Mann. Und ich möchte euch mal zeigen, wie das ungefähr ausgesehen haben muss. Nimmst du den, stellst ihn da auf den Boden. Also wir haben den kleinen Mose, der gern Gottes Herrlichkeit sehen will, der steht hier unten, der ist vielleicht 6 Zentimeter groß in dem Fall, und Tom spielt für uns jetzt Gott. Gott geht vorüber an Mose und hält aber die Hand über ihn. Kannst du das machen? Er hält die Hand vor Mose, weil der Mose das Gesicht nicht sehen kann. Und wenn Gott vorbei ist an Mose, dann hebt er seine Hand hoch. Und nur noch das Vorbeiziehen der Herrlichkeit kann Mose überhaupt verkraften. Das kann er sehen. Und als die Kinder darüber nachgedacht haben, haben sie gesagt, naja, aber Mose war doch gar nicht so klein wie dieses Männchen. Der war doch vielleicht so groß wie der Tom. Also in dem Fall haben sie dann, glaube ich, an mich gedacht. Und haben gesagt, wie groß muss Gott denn dann sein, dass er die Hand sogar über einen erwachsenen Menschen halten kann? So haben die Kinder das begriffen. Und plötzlich sagt eins der Kinder, aber heißt es nicht, Gott hält sogar die ganze Welt in seiner Hand? Wie groß muss er denn dann sein, wenn er die Welt in seiner Hand halten kann? Kannst du das Männchen da wieder aufstellen? Danke. Also ich glaube, da haben wir so einen kleinen Einblick über die Macht, die Größe, die Gott hat und die wir vielleicht manchmal vergessen. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir, mir geht es zumindest so, dass wir neu darum bitten, dass wir auch lernen, Gott den nötigen Respekt entgegenzubringen. Die Ehrfurcht, auch das Zittern, was ihm gebührt, weil er so groß und so mächtig ist. Paulus schreibt dann weiter, wir sollen alles dran setzen, also wir sollen uns darum kümmern, dass sich unsere Rettung in unserem Leben voll und ganz auswirkt, heißt es hier. Wenn wir gerettet sind, also wenn wir Jesus angenommen haben, dann wirkt es sich auf unser Leben aus. Das ist eine logische Folge, daran kann man nichts ändern. Niemand bleibt, wie er war. Wenn er sich bekehrt, wenn er zu Jesus findet, dann wird er sich ändern. Ohne Jesus ist es getrennt sein von Gott, weil wir Sünde an uns haben, weil wir schmutzig sind. Es gibt auch das Bild von schmutzigen Kleidern, die wir anhaben. Wir können sie nicht ausziehen, so dreckig können wir vor Gott nicht sein. Aber Jesus ist wie ein neues Gewand, ein neues Kleid, das wir anziehen können. Und das ist so rein und so strahlend, dass wir vor Gott treten können. Und im Laufe unseres Lebens sollen wir Jesus immer ähnlicher werden. Also dieses Gewand, was wir anhaben, wird immer mehr das, was wir sind. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Und wir haben, wenn wir darüber reden, ganz einfachen Begriff dafür, das nennen wir Heiligung. Unsere Heiligung soll weitergehen. Ich frage mich umgekehrt, wenn jemand sagt, er glaubt an Gott, er glaubt an Jesus, aber es ändert sich nichts in seinem Leben, es zeigt sich nichts, da stimmt doch irgendwas nicht bei ihm. Und es gibt Stellen in Jakobus zum Beispiel, wo er schreibt, wenn der Glaube keine Werke hat, also sich nicht auswirkt, dann ist er tot. Dann ist es kein lebendiger Glaube. Das ist eine harte Frage an mich und auch an euch. Fragt euch mal, werdet ihr Jesus noch ähnlicher? Wirst du Jesus noch ähnlicher, Tag für Tag? Oder bist du irgendwo stehen geblieben? Hat der Prozess schon gestoppt oder ein Ende gefunden? Oder wie es hier die Aufforderung ist, setzen wir alles daran, dass sich die Rettung immer weiter ausbreitet, dass wir immer weiter wachsen in der Heiligung. Und dann sagt Paulus hier diese kleine Anführung, nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern auch, wenn ich weg bin. Also selbst wenn wir nicht hier im Gottesdienst sitzen oder wenn kein Pastor bei uns zu Besuch ist, wie sind wir dann? Drückt sich das die Rettung in unserem Leben aus? Erkennt man, dass wir gerettet sind? Und so schreibt Paulus und formuliert, was wir tun sollen oder wonach wir uns ausstrecken sollen. Was ist das, wonach wir handeln sollen? Und dann plötzlich kommt ein Einschnitt in diesem Gedankengang. Ich stelle mir das so vor, Paulus ist vielleicht auf und ab gegangen, hat seinem Sekretär diesen Brief diktiert, so wie es damals üblich war, und plötzlich hebt er den Kopf und sagt, einen Moment, da fehlt noch ein wichtiger Gedanke. Und dann formuliert er diesen Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wenn es diesen kleinen Einschub, diesen Vers 13, wenn es den nicht gäbe, dann wäre das Leben als Christ unmöglich, meiner Meinung nach. Hier sehen wir ganz deutlich den zweiten wichtigen Punkt. Gott wirkt in uns. Er ist am Werk, heißt es. Bis gerade eben, also den Vers vorher, geht es darum, was wir tun sollen. Wir sollen daran setzen, dass sich das Leben, dass sich die Rettung deutlich macht zum Beispiel oder dass wir gehorsam sind. Und jetzt liegt der Fokus darauf, dass Gott handelt. Er ist in unserem Werk. In einer anderen Übersetzung oder vielleicht auch bekannter heißt es, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Gott macht uns bereit, er macht uns fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Denkt ihr, er macht es einfach so? Also es ist automatisch, wenn man Christ ist, passiert das so, dass Gott das dann macht? Schaut mal, welcher Gedanke in dem Text geht voraus? Was wird zuerst gesagt? Da heißt es im Vers 12, wir sollen uns Gott unterstellen. Das ist vielleicht eine komische Haltung in der heutigen Zeit, wo so sehr betont wird, dass jeder von uns frei ist. Wir müssen uns nirgendwo unterordnen. Jeder von uns soll sich selbst entwickeln und entfalten. Wir sollen schauen, welche Person in uns steckt und zu unserer eigenen Mitte finden, damit wir möglichst glücklich leben. So spielt es uns die Welt vor. Und hier heißt es, wir sollen uns Gott unterstellen. Und ich glaube, diese Freiheit, die Welt versucht zu finden, die haben wir, wenn wir uns unterstellen. Denn wir entscheiden uns, uns Gott zu unterstellen. Aus unserer Freiheit heraus entscheiden wir, dass wir uns unter die liebende Hand Gottes geben und dass er in uns wirken darf. Und ich finde das so schön, es heißt, er hilft uns, das zu tun, was ihm gefällt. Es ist immer so, wie kann man den Willen Gottes tun? Das ist so eine schwere Sache. Und da heißt es, er hilft uns, er schafft das Wollen und das Vollbringen in uns. Und dann heißt es weiter im Vers 14, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen. Ein tadelloses Leben. Ich habe gedacht, das ist irgendwie unschaffbar. Tadellos kann doch niemand sein. Und habe beim Nachlesen entdeckt, da hat jemand geschrieben, tadellos bedeutet nicht sündlos. So habe ich es im ersten Moment verstanden. Es bedeutet nicht sündlos, weil das können wir nicht sein. Niemand von uns schafft es, sündlos zu leben. Das hat nur Jesus geschafft. Aber tadellos heißt, dass niemand an uns einen Tadel findet. Also etwas, wo er sich drüber ärgert oder wo man sagen kann, hier lebt er falsch. Und das heißt, wenn ich einen Fehler mache, was ja vorkommt, dann ist es wichtig, dass ja auch Vergebung, dass es Vergebung gibt. Also entweder, dass ich um Vergebung bitte oder dass ich auch Vergebung ausspreche, wenn es jemand braucht. Und dann, so können wir ein tadelloses Leben führen. Und ich glaube auch unter uns in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen. Das soll tadellos sein, heißt es. Im Vers 14 vorher nennt er zwei ganz konkrete Punkte. Er beschreibt hier die Unzufriedenheit und die Streitsucht. Und ich bin mir sicher, diese beiden Punkte alleine machen kein tadelloses Leben. Aber es sind zwei Beispiele für ein tadelloses Leben. Diese Aufforderung an die Philipper. Und wahrscheinlich schreibt Paulus diese beiden konkreten Beispiele an die Philipper, weil die gerade damit zu kämpfen hatten. Aber ich möchte es mal so stehen lassen und auch diese beiden konkreten Anweisungen in unser Leben reinsprechen lassen. Das heißt zum einen die Unzufriedenheit, die wir verbannen sollen. Warum ist es so? Die Unzufriedenheit, die macht immer alles kaputt, habe ich den Eindruck. Also wir bereiten uns auf Weihnachten vor, überlegen uns, wie wir das Fest gestalten wollen. Dann schmückt man schön, gibt viel Geld aus, kauft sich einen schönen Baum und richtet alles her und hat schon genau geplant, wie das Weihnachtsfest und die Feiertage verlaufen sollen. Und dann gibt es keinen Schnee. Und Weihnachten ohne Schnee kann doch nicht sein. Und schon ist die ganze Weihnachtsstimmung vermiest, weil wir unzufrieden sind, weil es wieder keinen Schnee gibt an Weihnachten. So einfach kann Unzufriedenheit eine schöne Stimmung kaputt machen, eine schöne Situation. Oder nochmal zu Weihnachten, wenn man das am ersten Feiertag ein Festmahl vorbereitet. Die Frau hat sich schon lange überlegt, was sie kochen will, hat gute Sachen eingekauft und sehr lange in der Küche verbracht, um das zuzubereiten. Und dann ist die Familie da und schlemmt und freut sich am Essen. Und gleich im Anschluss geht der Trubel los mit den Geschenken auspacken und irgendwie geht das Lob für die Frau unter. Und dann merkt man diese Unzufriedenheit, vielleicht auch in ihrem Herzen, keiner merkt, was ich hier getan habe, die verbreitet sich und die drückt ihre Stimmung. Obwohl das Fest eigentlich gelungen ist und es hat allen geschmeckt, aber Unzufriedenheit macht es doch wieder kaputt. Dieses Wort in seiner ganz ursprünglichen Bedeutung habe ich interessant gefunden. Es heißt Unzufriedenheit oder es bedeutet ein Unwille, der durch Murren geäußert wird. Ein Unwille, der durch Murren geäußert wird. Also es heißt, ich habe auf irgendwas keine Lust und im Nachhinein meckere ich drüber. Das wird hier beschrieben. In anderen Übersetzungen lesen wir es auch so, also Murren, wir sollen ohne Murren sein. Kennt ihr das vielleicht? An Weihnachten gibt es so viele Pflichtbesuche. Man besucht seine Verwandten und das gehört irgendwie dazu. Und wenn man wieder zu Hause ist oder vielleicht sogar schon, wenn man wieder im Auto sitzt, dann fängt man an, oh, das war so anstrengend und lieber wären wir doch zu Hause gewesen. Oder irgendwie so beschwert man sich über alles. Man murrt. Ich habe auch einen Vers gelesen, wo das Murren auch vorkommt. Da heißt es, wir sollen gastfrei sein ohne Murren. Und ich denke mir, das ist schon eine gute Aufforderung an mich selbst. Wir haben Gäste eingeladen und vielleicht nochmal welche und nochmal welche. Und irgendwann denkt man, so viele Gäste ist ganz schön anstrengend. Vielleicht, wenn hier jemand unter euch ist, der viele Gäste hat, kann schon mal das Gefühl aufkommen, die essen sich bei uns durch oder immer müssen wir für die anderen sorgen. Da kommt das Murren dann zum Vorschein. Das sind Sachen, die wir nicht haben sollen. Zum tadellosen Leben gehört dazu, dass wir dieses Murren nicht haben. Und dann wird hier über Streitsucht gesprochen. Und das ist auch die Bedeutung des Wortes ist sehr viel weitreichend. Vor allem beschreibt es eigentlich den Zweifel und Bedenken, aber weil es auch im Gericht vorkommt, geht es um Auseinandersetzungen, um Zweifel vor Gericht und dann eben auch um Streitereien. Und wahrscheinlich waren hier die Philipper mit dem Problem betroffen und auch im Korintherbrief lesen wir es, dass die Christen wegen Sachen, die sie beschäftigt haben, vor das Gericht gezogen sind und gestritten haben. Und das sollen wir nicht tun. Im ersten Timotheusbrief kommt genau das gleiche Wort vor. Da wird es aber, wie ich vorher schon gesagt habe, mit der anderen Bedeutung, mit dem Zweifeln übersetzt. Ich will nun, sagt Paulus an Timotheus, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Also ohne Zweifel sollen wir beten. Ohne Zweifel beten. Also ich habe erlebt, in der Jugendarbeit, wo ich noch in Gießen war beim Studium, eines Abends nach einer Jugendstunde bin ich nach Hause gefahren und war verzweifelt im Auto. Ich habe gedacht, es ist unmöglich. Ich kann keinen Glauben in den Jugendlichen schaffen. Ich kann nicht machen, dass sie wachsen, dass sie reif werden. Mir sind die Hände gebunden. Also es liegt nicht in meiner Macht. Und ich habe gezweifelt, dass die ganze Arbeit einen Sinn hat und dass überhaupt was passiert mit den Jugendlichen. Und habe dann festgestellt, es hilft nur, also ich kann dem Ganzen nur entkommen, wenn ich es Gott abgebe, wenn ich sage, Gott, du musst wirken, ich selber habe es nicht in der Hand. Und was mich sehr beschämt hat, war am Ende dieser Zeit, als wir wieder weggegangen sind von Gießen, hat die Jugendgruppe ein Fotoalbum gestaltet, wo viele Erinnerungen drin waren. Und am Ende hat jeder einen persönlichen Brief geschrieben, was sie gelernt haben, wo sie gewachsen sind in der Zeit, wo wir dort die Jugendarbeit gemacht haben. Und es hat mich so bewegt, wie viel dann doch passiert ist in der Zeit. Und nicht, weil ich es war, sondern weil Gott gewirkt hat. Wenn wir hier lesen, können wir denn so ohne Zweifel beten? Vielleicht kennt ihr es, man bittet und fleht um Familienangehörige, um Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Und es tut sich über Jahre nichts. Manche beten 30 Jahre und es tut sich nichts. Kann es da nicht sein, dass mal Zweifel aufkommt? Dass man denkt, das kann ja nicht sein. Da passiert einfach nichts. Wir haben gerade heute beim Frühstück noch so überlegt und festgestellt, was dieser Zweifel eigentlich bedeutet, ist, dass wir Gottes Größe verneinen. Wenn wir um etwas beten und doch daran zweifeln, dann glauben wir ja eigentlich, dass Gott es nicht tun kann. Dass er es nicht in der Macht hat, das Gebet zu erhören. Und gerade heißt es, wir sollen Gott die Ehre geben und seine Größe und seine Macht feststellen. Wie können wir dann zweifeln, wenn wir ihn um etwas bitten oder wenn wir mit ihm leben? Paulus schreibt dann als Zusammenfassung eigentlich dazu im Vers 15, ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Und das, glaube ich, kann man vor allem dann verstehen, wenn man nochmal hochguckt zum Vers 12, da heißt es, wir sollen uns Gott unterstellen, ihm ganz unterstellen. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz logisch. Wenn wir uns Gott ganz unterstellen, dann kann ja das Böse gar keinen Einfluss auf uns haben. Also dann bestimmt es uns nicht mehr, weil Gott uns bestimmt, weil er in uns wirkt. Das haben wir vorher gehört. Also das ist so die Zusammenfassung. Wir sollen ein tadelloses Leben führen. Was ist wohl das Ziel eines solchen Lebens? Warum sollen wir tadellos leben? Warum sollen wir so leben, wie es Gott gefällt? Welchen Zweck hat es? Lesen wir den Vers 15. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser Welt, in dieser verdorbenen und heillosen Welt, vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wir werden leuchten wie Sterne am Himmel. Wir werden Sterne sein, heißt es. Wir sollen für unsere Mitmenschen in dieser dunklen Welt, wir sollen für sie leuchten. Leuchten wie die Sterne am Nachthimmel. Hat von euch schon mal jemand Sterne am Nachthimmel gesehen? Ja? Sie leuchten und zeigen uns Herrlichkeit. Gerade in der Zeit damals, in der dieser Text geschrieben wurde, haben die Sterne nochmal eine ganz andere Bedeutung als heute, wo wir einfach nur finden, dass sie schön sind oder wo dann alles Astrologische losgeht. Damals waren die Sterne ganz wichtig. Es gab noch keinen Kompass und es gab auch kein Navigationssystem. Sterne waren für die Orientierung da. Wenn man nach oben geguckt hat, dann konnte man sich ausrichten, wo man hin wollte. Sie hatten den Weg angezeigt. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen war in der Predigt Apostelgeschichte 27 dran, wo Paulus den Schiffbruch erleidet, wo es heißt, sie waren 14 Tage im Dunkeln. Also am Tag war es grau, da haben die keine Sonne gesehen, und in der Nacht war es schwarz, da haben sie keine Sterne gesehen und die waren verloren auf dem Wasser. Das Schiff war verloren auf dem Wasser, weil es keine Orientierung hatte. Und sie haben so gedacht, sie kommen irgendwo anders raus, bis sie dann gemerkt haben, es ist gar nicht so, sie waren gar nicht so weit abgetrieben. Aber die Sterne, die zeigen den Weg, die helfen zur Orientierung. Und genauso sollten wir sein. Wir haben Mitmenschen, jeder Mensch lebt in dieser, es heißt ja, in dieser heillosen und verdorbenen Welt, in der dunklen Welt. Und wenn sie ohne Jesus leben, dann sehen sie auch kein Licht. Dann stecken sie in dieser dunklen Welt fest. Und gerade wenn man auf 2009 schaut, dann gehen die Schwarzprognosen los, wie schlimm es wohl sein wird. Es ist so verzweifelnd für Menschen, die kein Licht sehen. Und wir als Sterne sollen ihnen helfen, den richtigen Weg zu sehen. Und ich bin ganz froh über die Sterne. Wenn ich ein bisschen länger gearbeitet habe und es draußen schon dunkel ist und ich mit dem Fahrrad in der Arbeit war, dann habe ich so die kleine Taschenlampe, von der ich vorher schon erzählt habe. und noch ein zweites Licht, weil die ist nicht gut genug. Aber es ist trotzdem recht dunkel beim Radlfahren. Aber in einer sternklaren Nacht ist es ganz gut. Also da finde ich mich gut zurecht. Da sieht man nicht nur das kleine Flecklein Licht vor mir, sondern da sehe ich eigentlich den ganzen Weg. Da sehe ich die Straße, da sehe ich die Bäume, da sehe ich, wenn ein Tier läuft. Es ist heller, weil die Sterne Licht bringen. Der Vers 16 sagt, haltet deswegen oder haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Die Botschaft, die zum Leben führt. Es ist die Botschaft, wie Jesus Menschen rettet. Das ist unsere Botschaft. Jesus rettet. Und diese Botschaft führt zum Leben. Könnt ihr euch erinnern, wie hat der Abschnitt geendet, den ich vorher mit den Fotos gezeigt habe, den Text, den wir vorher gelesen haben? Er hat damit geendet, dass alle Jesus als Herrn anerkennen müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Und da heißt es sogar, also die auf der Erde sind, im Himmel oder unter der Erde. Also auch die schon verloren gegangen sind und schon gestorben sind, werden, wenn Jesus wiederkommt, erkennen müssen, dass er der Herr ist. Weil sonst würde auch das Gericht nicht gerecht sein, wenn sie das nicht sehen würden. Also jeder Mensch wird einmal bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und das ist ganz egal, wie du dich jetzt fühlst, was du denkst, ob es schon an der Zeit ist oder ob dir vielleicht noch eine Erkenntnis fehlt oder der letzte Schritt. Du wirst eines Tages Jesus als Herrn anerkennen. Aber wie viel mehr wert ist es, wenn man es jetzt schon tut? Wenn wir es jetzt tun, dann ist es ein Weg zum Leben. Ja, die Leute, die es gezwungenermaßen anerkennen müssen, dass Jesus der Herr ist, die haben dann nichts mehr davon. Aber wir können jetzt noch das annehmen und haben Leben in Fülle, heißt es. Und dann ist die Aufforderung, wir kennen sie ja auch aus anderen Stellen, wir sollen Licht sein. Wir als Gemeinde, jeder Einzelne, du sollst ein Licht sein. Manchmal klingt es wie ein unmöglicher Auftrag, was mir da gefällt. Es gibt Stellen, wo es halt, du bist Licht. Also da heißt es gar nicht, du sollst sein, sondern du bist es. Und da hat, ich kann mich noch erinnern an eine Predigt, die der Klaus mal hier gehalten hat. Da hat er ein Beispiel gebracht, dass es ja verschiedene Lichter gibt. Es gibt ganz verschiedene Lichter. Ich habe hier eine Lampe, die mir meine Zettel beleuchtet, damit ich lesen kann. Die seht ihr vielleicht gar nicht, aber für mich ist es ein wichtiges Licht. Dann gibt es hier oben den Notausgangslicht, werden auch einige nicht sehen, aber stellt euch vor, es gibt einen Notfall, wie wichtig wird dieses Licht sein? Hinten beim Mischpult gibt es ein kleines Lämplein, ein LED-Licht, wenn man das Mikrofon ausschaltet, dann leuchtet das auf und wenn man das Mikrofon wieder anschaltet, geht das Licht wieder aus, so glaube ich ist es. Auf jeden Fall sehe ich an dem kleinen Licht, habe ich eigentlich das Mikro angeschaltet. So wichtig ist dieses kleine Licht, von dem ihr alle gar nichts seht. Wir in der Gemeinde haben verschiedene Aufgaben. Jeder von euch ist ein Licht an einer anderen Stelle, ein Licht in einer anderen Aufgabe und auch eine unterschiedliche Art zu leuchten. Und ich finde, das ist schön, das ist gut so. Es muss nicht jeder ein heller Scheinwerfer sein, es muss auch nicht jeder ein evangelistischer Notausgangslicht sein, aber wir sind Lichter. Und zusammen, und das ist das Schöne an diesem Text, zusammen leuchten wir. Wir sind die Gemeinde Jesu, die in der Dunkelheit leuchtet und das Licht ist. Wenn man Sterne zusammenfasst, wo gibt es das anders als in der Milchstraße? Viele Lichter, viele Sterne gebündelt zusammen. Das ist ein Foto von der Milchstraße. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, in einer wirklich guten sternklaren Nacht sieht man, wie die Milchstraße sich über uns wegzieht. So gebündeltes Licht. So können wir als Gemeinde leuchten. Wenn wir uns Gott unterstellen, wenn wir ihm gehorsam sind, dann wirkt er in uns. Das ist eine Wechselwirkung. Wir sind bereit und er wird in uns wirken. Und er bewirkt in uns, dass wir so leben wollen und können, wie es ihm gefällt. Wir leben nach seinem Willen. Und dann sind wir Sterne. Sterne an einem Nachthimmel, Sterne, die den Weg beleuchten, die den Weg zeigen. Und zwar den Weg zum Leben. Wie sehr wünsche ich mir, dass wir als ganze Gemeinde, aber auch jeder Einzelne von euch, dass du, gerade jetzt in der Zeit, wo es so viel um Licht geht und Lämplein, die man hat, dass wir Lichter sind in dieser dunklen Welt. So viel Verzweiflung, so viel Unwissenheit, so viel Angst. Und wir können das Licht sein, das die Menschen zum Leben führt. Durch uns können und sollen andere Menschen Jesus finden. Amen.